Deutschlandfunk Kultur. Live aus dem Humboldt-Forum mit Corbinian Frenzel.
Einen schönen guten Tag. Herzlich willkommen im Berliner Humboldt-Forum. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auch an den Radiogeräten dieser Republik. Und wenn Sie schon dabei sind, im Video-Livestream auf deutschlandfunkkultur.de/humboldt-forum. Wenn Sie noch nicht dabei sind, kommen Sie gerne dazu. Es lohnt sich. Sie werden da gleich spannende Fotos sehen. Sie werden aber vor allem meinen spannenden Gast sehen, den ich schon sehr häufig im Studio begrüßen durfte, im Funkhaus, aber noch nie auf dieser Bühne. Ein Mann, der sehr eine große Freude hat, seine Gedanken gegen den Lauf zu entwickeln. Das schätze ich sehr an ihm. Ein Mann, von dem Sie schon viel lesen konnten, beispielsweise in seinen Büchern, aber auch in der Zeit als Feuilleton-Redakteur. Herzlich willkommen, Ijoma Mangold. Schön, dass Sie da sind.
Danke, ich freue mich auch.
Wir schauen auf die Themen des Tages, Themen, die uns gerade beschäftigen. Aber jetzt schauen wir erst einmal auf ein Foto. Und das tun wir hier gemeinsam. Das Publikum hier im Humboldt-Forum kann es sehen. Wenn Sie mögen, können Sie das auch mal googeln. Oder wie gesagt, in den Livestream kommen, dann sehen Sie es auch. Es ist ein Foto, das den französischen Staatspräsidenten zeigt, Emmanuel Macron. Ijoma Mangold, wir sitzen jetzt hier gerade so, dass wir es ausgerechnet nicht sehen können. Aber Sie haben es schon gesehen. Würden Sie eine Bildbeschreibung wagen?
Naja, wir sehen seinen Oberkörper und wir sehen seine Fäuste und die tragen Boxhandschuhe und sind dabei mit, wie es scheint, ziemlich viel Schwung gegen einen Boxsack zu schlagen oder auf ihn einzuschlagen. Und in besonder, das Ikonische an dem Bild ist, dass es ein Schwarz-Weiß-Aufnahme ist. Das heißt, es hat selber so etwas Skulpturales, fast wie in Marmor gemeißelt, und gleichzeitig betont es den erstaunlichen Bizeps des französischen Präsidenten, dass man sich fragt, ist das echt oder hat da die KI nachgeholfen?
Die KI oder fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Élysée-Palast, manchmal ist es ja noch ganz banal. Ne? Man hat das ja in anderen Palästen des europäischen Kontinents zuletzt gesehen, wie man mit Fotos arbeiten kann. Stichwort Kate. Es gibt ja dazu, also verschiedene Medien berichten darüber, das ist ja auch schon mal interessant, ne? Wie sowas in die Welt kommt. Das ist ein Foto von der Hausfotografin Macrons, dass sie dann mal so en passant auf ihrem Instagram-Kanal gepostet hat, so ein Schnappschuss. Ne? Aber wir wissen ja, aus der öffentlichen Welt kommt, solche Zufälle gibt's nicht. Ne?
Nein, der Fachbegriff dafür lautet Bildpolitik, und die Bildpolitik hat natürlich immer schon durch die Geschichte immer eine große Rolle gespielt. Herrscher haben sich zum Beispiel der Münze angenommen und die zu einem Medium der Bildpolitik gemacht, indem sie auf die eine Seite zumindest ihr Herrscherantlitz einprägen ließen. Nur waren wir früher natürlich, der reale Körper und seine mediale Reproduktion sehr, sehr weit auseinander, und zwar räumlich wie zeitlich. Mhm. Und diese Distanz hat sich natürlich radikal verkürzt, seit der Erfindung der Fotografie, dann natürlich nochmal gewaltig beschleunigt seit dem Aufkommen des Internets. Und jetzt spielt die Bildpolitik, glaube ich, für alle Politiker eine riesige Rolle. Ich denke da immer, es gibt einen berühmten Aufsatz von Kantorowicz, bedeutender Literaturwissenschaftler aus der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der spricht von den zwei Körpern des Königs, weil ja immer klar ist, der politische Amtskörper und der reale, fleischliche Körper sind zwei unterschiedliche Dinge. Ich habe das Gefühl, dass in der Gegenwart diese zwei Körper immer mehr fusionieren. Also mit Blick auf Macron könnte man sagen, das ist ja jetzt der reale, echte Körper. Macron selber muss
wir gehen davon aus, ja,
gehen, um so auszusehen, ja. Während die Zweikörpertheorie eher darauf abfußt, dass gewissermaßen der leiblich reale König, der mag einen Hängebauch haben, aber Tizian malt ihn dann so, dass er trotzdem mit strahlender Autorität dem Betrachter entgegentritt.
Ja, ich meine, das Spannende ist ja dabei auch, das scheint ja gerade auch so ein Phänomen zu sein, dass die Mächtigen dieser Welt, also ich meine, denken wir an Figuren wie Helmut Kohl oder so, die, glaube ich, niemals irgendwie den Gedanken hatten, vielleicht war es einfach auch zu unmöglich, da hinzukommen, jetzt übermäßig fit zu wirken. Ne? Aber wo wir auch also im politischen Feld sehen, das ist ein ganz großer Maßstab offenbar für viele, aber auch zum Beispiel bei den anderen Mächtigen dieser Welt. Also wenn wir an Elon Musk denken oder Mark Zuckerberg, die ja total ins Training gehen, also wo man fast das Gefühl hat, das wird so eine Art Symbiose, weil man auch sozusagen darüber dokumentiert, ich bin nicht nur ein Mensch, der erfolgreich ist, sondern der
willensstark.
Genau, und der auch so aussieht. Ja.
Genau, ich kann meinen Willen auch in der Formierung meines Körpers umsetzen. Das ist ja eigentlich, weshalb Leute, die aus der Form gehen, heutzutage sozial immer ein wenig geächtet sind, weil man ihnen ihr Aussehen als eine Willensschwäche auslegt. Mhm. Und für einen Politiker ist natürlich nichts tödlicher als Willensschwäche. Und ich glaube, die Anforderungen in diesem Sinne sind gestiegen. Wenn ich zurückdenke, in meiner Kindheit hatten wir einen Bundespräsident, ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, Herr Carsten hieß der, glaube ich.
Karl Carstens.
Ja. Der war ja auch sportlich, aber doch in einem gemächlichen Sinne. Nämlich er
ist so gerne gewandert.
Er ist so gerne gewandert. Ja. Und das hatte natürlich einen sehr zivilen, also wie die Bundesrepublik ja auch so eine sehr zivile Republik war, da passte dieses Wandern sehr gut dazu. Der große erste Turnaround war natürlich unser Außenminister von Rot-Grün, Joschka Fischer, sein langer Lauf zu sich selbst, mhm. wo er gewissermaßen an seinem Körper vorführte die Ernsthaftigkeit seines Amtes ja. und auch sein eigenes politisch weltanschaulichen, nicht Seitenwechsel, aber seine Neuerfindung. Es begann ja auch, die Grünen kriegsfähig zu machen. Heute reden wir über dieses Thema, aber auch damals sprach man mit Blick auf Jugoslawien davon und gewissermaßen die moralische Ernsthaftigkeit von Joschka Fischer dokumentierte sich auch in seinem enormen Gewichtsverlust.
Er hatte sich erlaufen, er hat sie dann ja auch wieder...
Ja.
Ja. Gut, aber dann war er auch nicht mehr Außenminister. Da war das nicht mehr notwendig. Ich finde es interessant, die Juma Mangold, aber das schätze ich auch so sehr in unseren Gesprächen. Ich hatte hier schon lange eigentlich auch die politische Frage auf dem Zettel, die auch beispielsweise NTV stellt. In diesem Auszug, den wir Ihnen hier gerade gezeigt haben, konnte man das sehen. Ist das jetzt eine Botschaft an Putin, die Emmanuel Macron senden will? Wir kamen sozusagen ein bisschen ab von dem Weg, sehr spannend, aber jetzt habe ich sie trotzdem auf dem Zettel.
Naja, ich glaube immer, man soll sich die Wirklichkeit dann auch nicht zu einfach und kausal vorstellen. Denn ein Instagram-Bild selber entfaltet auf jeden Fall eine Wirkung, aber ob es eine direkte Adressierung hat an Putin, der ja seinerseits so ein bestimmtes heroisches Männlichkeitsideal...
Ja, eben, genau.
Also, erinnern ihn mit nackten Oberkörper
auf dem Pferd,
ja. Genau. Er ist Lachsfischer. Früher flog er immer nach Island, wo man sehr gut in so einem Fluss Lachs fischen kann. Hat man ihn auch immer auf der Bärenjagd gesehen oder bilde ich nun das nur ein, aber es würde passen und so weiter. Und nun erinnern wir, dass Macron letzte Woche, wenn ich das richtig erinnere, von Bodentruppen gesprochen hat. Also Europa oder der Westen arbeitet natürlich im Moment an so etwas wie der allgemeinen Mobilmachung und in dieses größere Konzept passt diese Bildpolitik dann schon hinein. Ich würde das aber jetzt nicht zu sehr das eine auf das andere beziehen. Generell am Ende sind natürlich auch Politiker einfach Narzissten und haben es gerne, wenn schöne Bilder von ihnen in Umlauf kommen.
Auf jeden Fall. Und diese Frage hätte ich noch. Ist das ein schönes Bild? Finden Sie, das ist...
Vom humanistischen Gymnasium kommen gibt es doch immer diese Vorstellung,
ich wusste, dass ich nicht einfach
oder Sano, genau, also dass ein gesunder Körper in einem gesunden Geist ist, also das Ideal des schönen Menschen, in dem Geist und Körperlichkeit irgendwie zusammenkommen, das Athletische beglaube ich gewissermaßen die Tugend des Herrschers. Insofern würde ich sagen, ja doch, natürlich, ein trainierter Körper ist ein geformter Körper und Schönheit ist immer etwas Geformtes.
Ijoma Mangold sagt es hier im Berliner Humboldt-Forum. Macron boxt. Heute ist er dann beim EU-Gipfel angezogen, gehe ich mal davon aus. Genauso wie Olaf Scholz, der wird auch da sein. Der hat gestern Abend in Leipzig geboxt, wenn Sie so wollen, verbal bei der Buchmesseneröffnung, nämlich mit Störgeräuschen. Darüber sprechen wir gleich heute hier bei der Deutschlandfunk Kultur Radioshow aus dem Humboldt-Forum. Schön, dass Sie da sind. Ijoma Mangold, ein Mann der Literatur als buchschreibender Mensch, aber auch viele Jahre als Literaturkritiker vom Feuilleton der Zeit. Ich habe es hier vor dem Publikum schon mal ganz kurz angesprochen. Die Buchmesse ist ja in Leipzig und ich freue mich natürlich sehr, dass Sie hier sind. Aber warum sind Sie nicht dort?
Weil ich über 20 Jahre lang Literaturredakteur war, jetzt bin ich, mein Titel lautet Feuilleton-Kulturkorrespondent oder so, und dann muss man seine Routinen, in denen man gelebt hat, auch mal so ein bisschen ändern, und ich war auf so vielen Buchmessen in meinem Leben, dass ich dachte, dieses Mal ohne Leipzig, so sehr ich das mag, es ist beschaulich.
Beschaulich?
Naja, in Frankfurt, im Gegensatz zu Frankfurt, da kommen riesige Massen, in Leipzig ist das der Fokus stärker auch auf die Leser gerichtet, es gibt an vielen Orten in der Stadt, Lesungen, also die Vermischung so von Normalpublikum und Literatur funktioniert da hervorragend. Naja, und Leipzig selber ist natürlich eine schöne Stadt.
Wunderbare Stadt auf jeden Fall. Aber ich musste gerade stocken bei dem Wort beschaulich, weil ich jetzt natürlich mit der aktuellen Nachrichtenlage komme, die Ihnen nicht ersparen kann. Denn gestern Abend war in der Tat die Eröffnung im Gewandhaus mit niemand Geringerem als dem Bundeskanzler Olaf Scholz. Und es war dann zwischenzeitlich nicht ganz so beschaulich. Es gab da einzelne Menschen im Publikum, die diese Veranstaltung genutzt haben, um laut hineinzurufen, zu stören. Man konnte das da direkt vor Ort nicht alles verstehen, aber man kann angesichts der Demos drumherum davon ausgehen, dass es also Menschen sind, die in einem pro-palästinensischen Sinne da protestieren wollten. Und Scholz hat das pariert und hat, ich zitiere mal, hat dann gesagt, uns alle führt hier in Leipzig die Macht des Wortes zusammen, nicht die Macht des Geschreis. Hör auf zu brüllen, Schluss. Ja. Aber er hat das so, er hat das halt Scholz-mäßig viel sanfter gesagt. Aber eine gute Reaktion aus Ihrer Sicht?
Naja, ich glaube, mit Widerspruch und namentlich lautem Widerspruch umzugehen, ist nie so leicht. Es gehört zwar einerseits zu unseren demokratischen Normen dazu, dass wir das irgendwie begrüßen. In der Realsituation ist es aber auch immer eine Herausforderung. Es gilt auch am Ende dann doch auch so ein Trade-off, so eine Abwägung zu machen. Ja, klar, es soll sich möglichst viel artikulieren. Andererseits gibt es auch sowas wie soziale Rollen, und wenn der eine redet, müssen vielleicht manchmal die anderen zuhören. Dann ist die Frage, wie gerechtfertigt ist, wie groß ist der Notstand, um gegen die Höflichkeit zu verstoßen, und all das muss man dann als Bundeskanzler natürlich im Blick und im Griff haben, auch das Bewusstsein haben, dass er natürlich über Macht verfügt und eine starke Sprecherposition hat, während die da reinschreien, vielleicht laut sind, aber in Wahrheit auch gar nicht verstanden werden. Also ich glaube, da geht es um die Nuance, um die Abwägung. Was aber, glaube ich, das entscheidende Merkmal ist, dass es, dass diese Vorkommnisse typisch sind für das letzte Jahr. Es hat sich oder das letzte halbe Jahr. Es hat sich einfach im öffentlichen Raum tatsächlich etwas verschoben.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also ist das etwas, was Sie da beschreiben, was wir immer schon hatten, oder ist da wirklich etwas anders?
Ich glaube, tatsächlich ist etwas anders geworden seit dem Massaker der Hamas an Israel am 7. Oktober, weil seither sich eine Herausforderung, ein Konflikt zugespitzt hat, auch im deutschen kulturellen Raum, der vorher, würde ich sagen, ein wenig unter den Teppich gekehrt und gespielt worden ist. Also diese ganze Frage um den BDS, um Hamas-freundliche Position der internationalen Linken, das war immer schon der Fall. Das hätte man auch immer schon wissen können. Man hat das vielleicht auch immer schon gewusst.
Also wir hatten spätestens seit der Documenta vor 2 Jahren schon etwas.
Genau, das war der erste. Die erste Zäsur war die Documenta, wo wir plötzlich erschrocken aufwachten und feststellen, wie kann das sein? Da kommen Künstler aus dem sogenannten globalen Süden und da hängen die derart stürmerhafte antisemitische Bilder an die Wand. Was ist denn da schiefgelaufen? Und seither herrscht natürlich verständlicherweise ein starkes Umdenken. Es gab so einen Überbegriff, der hieß Postcolonial Studies, also dieses postkoloniale Bewusstsein war eigentlich eines, das so ein bisschen gesamtgesellschaftlicher Konsens war. Und dass in diesem Fahrwasser aber auch eine sehr scharfe Israel-Kritik, andere würden sagen antisemitische Israel-Kritik, immer mitlief, das konnte man bis vor kurzem ignorieren. Und jetzt kann man es nicht mehr ignorieren und dadurch wird das Problem so virulent. Und die Politik und die Öffentlichkeit, auch wir Journalisten, sind plötzlich herausgefordert und gezwungen, uns damit auseinanderzusetzen. Ich nehme mal an, weil jeder Prozess, der darauf hinausläuft, dass man sich ehrlich machen muss, ein guter ist, ist auch das ein guter Prozess, aber kein leichter.
Naja, wobei die Frage ist, ist es ein guter Prozess, so wie er stattfindet? Ne? Ich zitiere nochmal den Bundeskanzler, der gesagt hat, ich glaube, dass es nicht richtig ist, Demokratie mit lauten Brüllen zu verwechseln. Und das ist mein Eindruck häufig in dieser Debatte, dass sich da viele, also wenn wir jetzt über genau diesen Konflikt sprechen, Israel-Palästina, aber auch über Antisemitismus in unserem Land, wobei ja auch immer genau die Frage ist, wo sind da die Verbindungs- und wo sind die Trennlinien, dass da ganz viele sich zurückziehen, vorsichtig sind, eigentlich sich gar nicht mehr an der Debatte beteiligen und dadurch der Raum relativ groß wird für die lauten Stimmen, die ganz klar positioniert sind, wo dann auf einmal der Eindruck entsteht, das ist eine unglaublich polarisierte Debatte.
Zwei Anmerkungen. Zum einen neigen wir Menschen dazu, die Äußerungen der Gegenseite immer als lautes Geschrei wahrzunehmen, während unsere eigenen Artikulationen als hintersinnig nachdenkliche Reflexionen verkauft werden. Das ist ein bisschen ein Problem. Zweitens haben wir natürlich festgestellt, dass namentlich an den Universitäten ein Klima herrscht, bei dem es mir auch Angst und Bange wird. Besonders krass, logischerweise könnte man sagen, dort, wo Wokeism, also woke Einstellungen, besonders Raum beherrschen sind an amerikanischen Elite-Universitäten. Aber eben auch, wenn man hier in Berlin an die Hochschule der Künste, die heißt heute, glaube ich, anders, die HDK heißt Universität der Künste, UdK, ja. An die UdK denkt, wo es tatsächlich für israelische oder für jüdische Studenten teilweise zu einem Spießrutenlauf gekommen ist, weil sie haftbar gemacht werden für die Politik Israels. Und da verschwimmt, glaube ich, tatsächlich dann sehr stark diese Grenze zwischen Antisemitismus und Israelkritik.
Gäbe ja eine einfache Antwort, und die hat derjenige gegeben, der gestern auch eigentlich neben dem Kanzler die Hauptperson da war, nämlich Omri Böhm, der deutsch-israelische Philosoph, der dort geehrt wurde mit dem Leipziger Buchpreis zur europäischen Verständigung für sein Buch Radikaler Universalismus. Ich vermute, dieser Ansatz, den er verfolgt, ist sehr im Sinne eines Ijoma Mangold.
Ach so, nein, ja. Ich verehre Omri Böhm. Ich halte ihn für einen der klügsten Menschen, die mir je über den Weg gelaufen sind. Aber ich zittere immer, wenn ich kenne ihn ein bisschen, wir mögen uns auch sehr, aber ich zittere immer im Gespräch mit ihm, weil seine Intelligenz so überragend ist, dass ich mir dann immer völlig kümmerlich vorkomme, egal was ich sage. Ich würde, dass er den Preis bekommen hat, ist hochverdient und wichtig und namentlich in diesem Umfeld auch eine nochmal wirklich inspirierende Entscheidung, aber keine, die ich inhaltlich, ich weiß nicht, ob ich mit Omri Böhm einfach in allen seinen Punkten einer Meinung bin, das kann aber auch nicht das Ziel sein.
Ich meinte jetzt vor allem diesen Gedanken des Universalismus, weil das höre ich ja auch raus in Ihrer Argumentation.
Ja, da, ich bin auch jemand, der sehr kritisch auf Identitätspolitik schaut. Wenn man, was ist Identitätspolitik? Naja, im Grunde so dieser politische Geist der letzten 10 Jahre, vor allem an den Universitäten, wo man sagt, es geht nicht mehr um universelle Menschenrechte im Allgemeinen, sondern wir müssen schauen, was sind die kollektiven Gruppen, zu denen Menschen gehören, und diese Identitäten entscheiden dann zum Beispiel darüber, ob man an eine Universität genommen wird oder ob man ein Rederecht hat, genau, oder ob man auf der sogenannten Opferhierarchie möglichst weit oben angesiedelt ist, während wenn man nur zur allgemeinen Mehrheitsgesellschaft gehört, hat man sowieso nichts zu sagen. Und die Idee dahinter ist, dass gewissermaßen ein jahrhundertelanges koloniales Unrecht jetzt umgedreht wird. Und dieser Angriff auf gewissermaßen die universellen Prinzipien der Aufklärung, die findet auch ein Omri Böhm hochbedenklich. Und deswegen hat er dieses Buch, nicht nur deswegen, aber auch deswegen hat er dieses Buch Radikaler Universalismus geschrieben, um zu sagen, Identitätspolitik führt uns nicht weiter. Umgekehrt verlangt er aber jetzt zum Beispiel auch der deutschen Staatsräson einiges ab, denn er ist der Meinung, in Israel ist der radikale Universalismus eben auch ganz und gar nicht umgesetzt. Und weil er nicht mehr an eine Zwei-Staaten-Lösung glaubt, schlägt er ein anderes Modell vor, das noch radikaler ist. Aber manchmal, so argumentiert er, ist das Radikalere vielleicht dann plötzlich genau das Richtige, nämlich einen tatsächlich binationalen Staat, in dem Palästinenser und Israel mit gleichen Bürgerrechten unter demselben Verfassungskonzept leben und miteinander streiten und miteinander leben.
Eine sehr wunderbar europäisch-universalistische Idee. Ich habe neulich mit Meron Mendel gesprochen, der sagte, er lebt jetzt mittlerweile, also Deutsch-Israeli auch in Frankfurt, Leiter des Anne-Frank-Zentrums, sagt, er lebt jetzt mittlerweile so lange in Deutschland, dass er davon mittlerweile auch überzeugt ist, aber weiß, dass das in Israel niemals funktionieren würde. Aber an sich ist es ja ein verlockender Gedanke, dass man denkt, hört doch auf, sozusagen genau diese ethnisch-religiöse, kulturelle Sortierung vorzunehmen auf diesem kleinen Streifenland dieser Erde, sondern schafft doch, unterm Strich wäre es dann ein säkularer Staat.
Das ist ein Problem und deswegen liegen die Dinge nicht so einfach. Israel heißt zu Recht seit der Erfindung des Zionismus, es ist vom Judenstaat die Rede. Es ist der Staat der Juden aus einem, namentlich nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust, aus einem sehr, sehr guten Grund. Dieser Staat soll Zuflucht für alle Juden der Diaspora sein. Und damit ist quasi ins israelische Staatsbürgerrecht eine ethnisch-kulturell oszillierende Komponente eingebaut, die Omri Böhms Konzept eines radikalen Universalismus widerspricht. Würde Israel aber auf diese Dimension verzichten, dann gibt es natürlich auch berechtigterweise sofort demografische Ängste, weil zum Beispiel die palästinensische Bevölkerung eine viel bessere Demografie hat als namentlich weltliche säkulare Juden.
Ijoma Mangold, wir sind ganz schön weit gekommen in diesem Gespräch, glaube ich, von der Leipziger Buchmesse, von den Streitigkeiten, die es da gibt. Aber ich finde, was es eben nochmal deutlich macht, auch was Sie gerade dargestellt haben, man schaut natürlich immer eigentlich mit der nationalen Brille auf diese großen Konflikte. Und wahrscheinlich ist das die erste große Gedankenübung, dass man sich auch ein bisschen davon zu emanzipieren versucht. Ja, warum schauen wir jetzt beispielsweise auf einen Konflikt so? Sind das eigentlich eher unsere deutschen Debatten, die wir da austragen? Oder sind es hilfreiche Gedanken für eine Konfliktregion?
Naja, mit Bezug auf Israel haben wir natürlich eine Sonderrolle, gar keine Frage. Und deswegen wird gerade aus dem künstlerisch-kulturellen Milieu immer entgeistert gesagt, der Rest der Welt würde uns überhaupt nicht verstehen. Also ins Konkrete übersetzt heißt das, Künstler aller Welt sind total israelkritisch und das ist völlig okay. Und oft sind sie selber Juden und links sind sie sowieso. Nur in Deutschland stellt sich das jetzt als ein Problem heraus. Da wird Deutschland irgendwann ein Problem haben, weil keine Künstler mehr in Deutschland ausstellen wollen. Nun ist allerdings der deutsche Kulturetat relativ groß und stark und deswegen auch verlockend. Deswegen mache ich mir da keine so große Sorgen.
Ijoma Mangold sagt das hier heute im Berliner Humboldt-Forum. Sie hören Deutschlandfunk Kultur live aus dem Berliner Humboldt-Forum mit Ijoma Mangold vom Feuilleton der Zeit. Egal, wo man hinguckt, gerade der Krieg gegen die Ukraine ist ein Thema. Ganz faktisch in den Nachrichten hatten wir heute wieder die Berichte von Raketen auf Kiew in der Nacht. Aber wir haben natürlich auch viele Debatten über Strategien. Heute werden die stattfinden auf dem EU-Gipfel. Aber natürlich gibt es auch die deutschen Debatten, Aufregung auch, ausgelöst vor allem durch den SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich. Und jetzt die Bewertung, bitte, wie Sie das einordnen. Man könnte sagen, Rolf Mützenich, der notwendigerweise den Debattenraum erweitert hat mit diesem Gedanken, lassen Sie uns auch mehr über Diplomatie, solche Lösungen sprechen, dabei das Wort des Einfrieren des Konfliktes verwendet hat. Oder hat dieser Rolf Mützenich damit letztendlich unverantwortlich gehandelt, weil er damit etwas ausgesprochen hat, was letztendlich die Position, unsere Position schwächt, aber damit die der Ukraine?
Ein bisschen abgedroschen, aber man sagt ja immer, das erste Opfer des Krieges sei die Wahrheit. Und in diesem Sinne würde man dann sagen, okay, weil wir in einem Kriegszustand, zumindest in einem latenten Kriegszustand leben, darf jetzt nicht mehr offen diskutiert werden, weil das nützt ja nur der Gegenseite, das nützt ja nur dem Feind. Ich glaube, damit helfen wir uns nicht, damit tun wir uns keinen Gefallen, weil die am Ende doch die Schlagkraft von Demokratien auch darin besteht, dass sie kollektiv lernende Systeme sind. Also, dass sie an so einen fast schon marktwirtschaftlichen Entdeckungsprozess glauben, der so funktioniert, dass jeder seine Reflexion, seine Überlegung beisteuert und dann aus dem Streit miteinander auch möglicherweise wirklich neue Einsichten möglich sind. Deswegen begrüße ich das total. Ich finde auch den Begriff Einfrieren einen legitimen Terminus technicus. Wir müssen darüber nachdenken, wie es weitergeht, wie dieser Krieg ausgeht. Kann man sehr unterschiedliche Prognosen ansetzen. Ich selber teile überhaupt nicht die Ansicht von Herrn Mützenich. Im Gegenteil, ich war quasi immer schon ein kalter Krieger und bin es jetzt erst wieder so richtig geworden. Ich glaube absolut, wir müssen gegen Russland auf sehr, sehr glaubwürdige Abschreckung setzen. Wir müssen rote Linien ziehen. Obama hat damals in Syrien die rote Linie nicht glaubwürdig gezogen und das war ein Fehler. Gleichwohl, die Diskussion darüber, das Nachdenken über diesen schrecklichen Krieg, den muss man ergebnisoffen führen. Ich glaube, es war in einem FAZ-Podcast letzte Woche, wo wir sind hier gegenüber von der Humboldt-Universität, der Humboldt-Historiker Jörg Barbarowski interviewt worden ist. Mhm. Auch dessen Meinung, Position teile ich vermutlich nicht, aber ich fand es sehr, sehr anregend. Der sagte, natürlich sollten wir gerade jetzt über Verhandlungslösungen nachdenken, denn die Machtsituation, die Machtposition der Ukraine wird sich, so sieht er es, je länger der Krieg fortschreitet, eher verschlechtern. Das heißt, je früher man in Verhandlungen eintritt, umso mehr kann die Ukraine rausholen. Auch das ist jetzt wieder natürlich mit so einer bestimmten strategischen Einschätzung verbunden. Da bin ich kein Fachmann, kann ich nichts zu sagen. Aber all diese Überlegungen finde ich wichtig und richtig, dass wir sie anstellen.
Ich höre und lese, was der polnische Außenminister sagt, Sikorski, der zitiert wird mit dem Wort, Schwäche lädt zur Aggression ein. Jetzt ist aber natürlich genau die Frage,
ist das nicht unsere Souveränität?
Ist es eine Schwäche, aber die Schwäche ist ja auch, wir hatten ja unterschiedliche Debatten auch, wie transparent wir darüber sprechen, wie der Taurus eingesetzt werden kann oder nicht, ja, also was da zum Teil abgehört wurde, was aber zum Teil einfach auch durchgesteckt wurde, was ja auch letztendlich ein Kern von Demokratien ist, dass sie Dinge offen verhandeln. Nur ist halt immer die Frage, wenn man es mit Nicht-Demokratien auf der anderen Seite zu tun hat, ob es dann unterm Strich nicht doch eine Schwäche ist, weil genau diese strategischen Überlegungen, dieses Für und Wider, natürlich auf der anderen Seite strategisch genutzt werden kann.
Ja, das scheint mir unvermeidlich zu sein, aber die Antwort darauf kann nicht sein, dass man quasi so einen Maulkorb der Öffentlichkeit aufsetzt, weil dann nimmt man die Öffentlichkeit auch nicht mit. Ich weiß schon, ich glaube zum Beispiel, dass in den ersten Monaten nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine in den Medien sehr wenig alternatives Nachdenken über den Konflikt möglich war. Und ich glaube nicht, dass das gewisser unserem Land als Ganzes gut getan hat. Obwohl, wie gesagt, ich ein kompletter quasi Bellizist bin mit Blick auf diesen...
Sie sind ja heute der Voltaire, der dafür eintritt, dass
genau.
Die andere Seite auf jeden Fall.
Absolut, ja.
Ja, so würden ihr Leben dafür... Ja, ja, vielleicht nicht, aber... Aber ich finde es interessant, was Sie sagen, weil letztendlich sind wir natürlich auch wieder bei der Frage der Debattenkultur. Ich habe hier mal, oder vielmehr Veit Medik vom Stern hat das ganz schön zusammengefasst in einem Tweet, wo er beschreibt, wie Rolf Mützenich bezeichnet wurde, wahlweise der widerlichste Politiker des Landes, Melnik, der frühere ukrainische Botschafter, eine verächtliche Figur, hat die FAZ geschrieben und die Bild schreibt, eigentlich bleibt ihm nur der Rücktritt. Und das ist natürlich schon interessant, das knüpft ein bisschen an das an, was Sie beschrieben haben von der Anfangszeit dieses Krieges, dass man das Gefühl hat, wow, da sind ganz viele auf einmal, also können ganz schlecht damit leben, dass es einen anderen Gedanken gibt oder sozusagen eine alternative Herangehensweise, zumal man bei Rolf Mützenich dazu sagen muss, der ist da ja in sich wirklich konsequent. Also der ist ja ein Friedenspolitiker vor dem Herrn, das war immer seine politische Grundlinie, der hat schon für die atomare Abrüstung noch gekämpft in Zeiten, wo viele das schon nicht mehr auf dem Zettel hatten. Die Frage ist aber, und das ist dann vielleicht unabhängig von Rolf Mützenich und beschreibt vielleicht auch die Heftigkeit der Reaktion, dass man sich fragt, was sind eigentlich die Motive, dass jetzt einige mit diesem Argument kommen? Ist es wirklich die Sorge um die Ukraine und die Frage, hätten Sie nicht möglicherweise am Ende eine bessere Verhandlungsposition, wenn Sie jetzt in diesen Verhandlungsprozess gehen? Oder sind es schnöde innenpolitische Erwägungen? Man sieht Umfragen, man sieht eine Kriegsmüdigkeit, man will sozusagen den innenpolitisch einfacheren, populäreren Weg gehen. Es gibt aus Frankreich, Kriegsbeginn 1939, diese berühmte Schlagzeile, warum sterben für Danzig? Ja? Und dieser Geist, der da doch ein bisschen drinstecken könnte.
Nein, absolut. Und ich würde sagen, unbedingt für Danzig sterben. Das war, deswegen kann ich auch mit dem, krümmen sich bei mir die Fingernägel, wenn ich den Begriff Friedenspolitik höre. Auch die Entspannungspolitik der ersten sozialliberalen Koalition in den 70er Jahren würde ich sehr viel kritischer oder skeptischer sehen und einschätzen, als es vermutlich Herr Mützenich tut. Ich glaube, der NATO-Doppelbeschluss war weltgeschichtlich die entscheidendere und wichtigere Weichenstellung. Aber gleichwohl gilt doch, jeder Mensch ist doch, wir Menschen sind alle mit einer offenen Zukunft konfrontiert. Wer ist jetzt besser beraten, der im Angesicht dieser Offenheit und Ungewissheit genau nur ein Szenario entwirft oder jemand, der verschiedene Pläne, Plan A, Plan B, Plan C durchdacht hat. Und da scheint mir doch auch hier wieder im Sinne eines Kollektiv-Lernsystems vollkommen klar zu sein, nee, wir brauchen verschiedene Optionen. Man hat nur dann ein gutes Blatt in der Hand, wenn man verschiedene Karten hat, die man ausspielen kann.
Mhm. Ich komme hier nochmal mit weiteren Zitaten, die mir begegnet sind, bei denen ich mich immer frage, was sie uns eigentlich über unsere Zeit sagen. Robert Habeck hat gestern Abend gesprochen bei einer Veranstaltung und hat da mal wieder das betont, man könnte es fast so ein bisschen lesen, wie man auch Macron lesen konnte, Deutschland müsse eben auf einen Landkrieg vorbereitet werden. Das ist wahrscheinlich eine total realistische und gute Einschätzung, aber ich habe manchmal die Sorge, dass wenn wir selbst schon grüne wichtige Persönlichkeiten so sprechen hören, wie wir früher wahrscheinlich einen Helmut Schmidt hätten sprechen hören oder ganz oder NATO-Generale, ja, ist das nicht eine Beschreibung einer Verschiebung weg aus dem Gedanken, ja, wie man Politik zivil regelt und löst? Vielleicht eine unabdingbare, aber es beschreibt einfach auch, wie unglaublich sich das verschoben hat.
Ich glaube, es ist eine unabdingbare. Ich finde Ihre Formulierung allerdings, die zivile Lösung, absolut euphemistisch und beschönigend. Denn wir haben ja nicht irgendwie zivil gelöst, sondern wir haben das Problem einfach verdrängt. Wir haben unsere Sicherheitsfragen delegiert und wir dachten, weder müssten wir dafür zahlen. Wir waren empört, als Donald Trump eingefordert hat, wir müssten langsam mal unseren 2% Budgetverpflichtungen gegenüber der NATO nachkommen. Das kam uns überhaupt gar nicht in den Sinn. Wir waren aus historisch verständlichen Gründen ganz lange von dieser harten Sicherheitsfrage entlastet. Und jetzt sind wir plötzlich, finden wir uns wieder in einer neuen Situation. Wir haben wieder einen realen Gegner, dessen Expansionsdrang doch über jeden Zweifel erhaben ist, der eine Bedrohung für die europäische Staatenordnung darstellt. Und wir haben gleichzeitig die Sorge, dass im November in den USA Trump gewählt wird und damit das Sicherheitsversprechen der NATO plötzlich nur noch hohl ist.
Aber haben wir denn zu wenig militärische Power unterm Strich?
Ja, nicht nur zu wenige, und die wir haben, funktioniert noch nicht mal.
Bezogen auf Deutschland, ja. Bezogen auf die NATO. Ich frage das vor dem Hintergrund, wenn es so wäre, dass der Westen insgesamt so viel schwächer wäre, ja, dann hätte das ja eine Logik. Aber wir haben ja eine unglaubliche...
Unsere Waffensysteme sind überlegen. Ja. Zumindest die amerikanischen Waffensysteme sind in russischen Umwelten überlegen. Aber Russland, das Land der Weite und der großen Räume, kann natürlich mit seiner Demografie protzen und handeln. Und das nutzt Putin mit der größten Gnadenlosigkeit aus. Auch sein ganzes, was ich lese, kenne mich eigentlich aus, sein ganzes Rekrutierungsprogramm macht er einen Riesenkreis um Moskau und um Petersburg, also um die Metropolen, und sucht sich quasi die armen Geschöpfe am Rande dieses Riesenreiches bringt sie mit großen Geldversprechungen gegen die Angehörigen, stellt sie unter Waffen. Und das ist für so einen Abnutzungskrieg, wie Putin ihn jetzt führt, der kann auf die lange Bank spielen, das ist ein großer strategischer Trumpf, den er da in der Hand hat.
Den hat er, und er zeigt doch aber eigentlich, dass wir diese militärische Auseinandersetzung so gar nicht führen wollen, weil wir sie eben nicht so führen wollen und weil wir sie eigentlich gar nicht führen wollen in der Eskalation. Das heißt, wir haben sozusagen die militärische Power und klar, deutsche Rolle und die deutsche Bundeswehr und ihr Zustand, ja, alleine wäre das nicht möglich, aber in
bedingt
der Allianz.
Abwehrbereit hieß
bedingt
das mal.
Bedingt abwehrbereit, ja, dafür musste Rudolf Augstein mal kurz ins Gefängnis für diese Erkenntnis. Das ist interessant, ne, wie sich das lange hält. Aber mein Punkt an der Stelle ist, wir merken, dass dieses militärische Prinzip, dass wir ja politisch gar nicht und aus sehr guten Gründen gar nicht bereit sind, das bis zum Ende durchzuspielen. Also ich glaube, die militärische Abschreckung ist da, sie funktioniert aber nicht, weil wir die politische Entscheidung, sie auch wirklich zu nutzen, aus guten Gründen nicht treffen können, nicht treffen wollen. Insofern spricht das eigentlich für andere politische Ansätze. Sie sagt, mit dem Mittel des Krieges können wir solche Konflikte am Ende nicht in einem europäisch-westlichen Sinne lösen.
Ich glaube, umgekehrt wird ein Schuh draus, wie man dann so gerne sagt. Ich würde sagen, wenn Krieg und Bedrohungslagen eben auch immer ganz viel mit Spieltheorie zu tun haben, dann ist es wichtig, dass wir quasi für jede Eskalationsstufe einen glaubwürdigen Response bereitstellen können. Und damit ist noch nicht die Frage gemeint, ob tatsächlich mal die Bundeswehr mit der Infanterie Richtung osteuropäische Außengrenze der EU unterwegs geht, aber dass wir glaubwürdig machen können, dass wir auf allen Ebenen responsefähig sind. Und da kommt natürlich diese andere unheimliche Frage mit ins Spiel, die nach unserer nuklearen Glaubwürdigkeit. Und wir wissen alle, innerhalb der EU gibt es nur ein Land, das über die Atombombe verfügt, das ist Frankreich. Und ich glaube, das wird ein großer Diskussionspunkt sein, wie können wir das gewissermaßen vergemeinschaften, wie können wir die französische Nuklearmacht vergemeinschaften. Das alles funktioniert aber auch nur, und jetzt gebrauche ich mal ein furchtbares Wort, bei einer gewissermaßen auch geistig-mentalen allgemeinen Mobilmachung, nämlich wir müssen wieder darüber nachdenken, dass wir tatsächlich diese Sicherheitsfragen selber lösen müssen, dass es Fragen um Krieg und Frieden gibt, die nicht nur mit zivilen Antworten bespielt werden können. Und das setzt voraus, dass die gesamte Gesellschaft da mit nachdenkt. Und zwar gerne kontrovers nachdenkt, aber mit nachdenkt. Und ich glaube, man könnte jetzt das erschreckend finden oder begrüßen, aber wir sind auf diesem Weg der allgemeinen Mobilmachung schon sehr weit fortgeschritten.
Ijoma Mangold sagt das hier heute im Berliner Humboldt-Forum. In der Deutschlandfunk Kultur Radioshow. Sie hören Deutschlandfunk Kultur heute live aus dem Berliner Humboldt Forum. Ijoma Mangold ist mein Gast vom Feuilleton der Zeit. Und er hat uns etwas mitgebracht und ich sage Ihnen erstmal kurz den nachrichtlichen Kontext dazu. Es ist ja etwas in der Pipeline, in der Gesetzgebung, das Demokratiefördergesetz. Und was soll dieses Demokratiefördergesetz? Ich zitiere mal eine der beiden zuständigen Ministerinnen, nämlich Lisa Paus, die Familienministerin von den Grünen, die gesagt hat, das hat zum Ziel die Förderung von Projekten zur Förderung, der Demokratie und zur Stärkung von gesellschaftlicher Vielfalt, zur Extremismusprävention und zur politischen Bildung. Da gibt es jetzt ein paar verfassungsrechtliche Bedenken. Ist der Bund dafür überhaupt zuständig? Was tut er da eigentlich? Es gibt auch ein paar politische Bedenken. Und es gibt ganz klar Bedenken bei Ijoma Mangold. Deswegen hat er uns das mitgebracht. Und jetzt könnte ich das natürlich auf die gemeine journalistische Frage zuspitzen. Ijoma Mangold, was haben Sie gegen Demokratieförderung?
Genau, es ist so schön, für das Gute zu sein. Genau. Es ist auf Latein pro bono contra malum. Und so wie die beiden Ministerinnen Paus und Faeser das adressieren, klingt es auch in der Tat so, da kann man ja nichts Schlechtes oder nichts Böses im Schilde führen. Aber, verehrtes Publikum, Sie haben es schon gemerkt, ich bin in meinen Prinzipien ein Liberaler und mir ist zum Beispiel die Trennung von Staat und Gesellschaft schon sehr wichtig. Ich finde, die Exekutive sollte möglichst wenig, minimalinvasiv gewissermaßen in diesen gesellschaftlichen Meinungsbildungsprozess eingreifen. Was wir aber erleben, ist was anderes. Die ganzen NGOs werden direkt aus einem satt ausgestatteten, ich glaube 200 Millionen ausgestatteten Budget finanziert, die sich diesem hehren Zweck der Demokratieverteidigung verschrieben haben. Das sind aber oft zum Beispiel Bewegungen, die dann in der Frage, also antifaschistische Bewegungen oder Organisationen, die dann zum Beispiel in der Frage Israel eine völlig andere Position einnehmen, eine sehr Palästinenser- oder Hamas-freundliche Position. Das wird dann alles quasi mitfinanziert. Aber der Punkt, warum ich mich mit diesem Demokratieförderungsgesetz so schwer tue, warum ich aber umgekehrt auch so erleichtert war, Ihre Anmoderation drückt es ja schon aus, was soll man dagegen haben? Und ich hatte schon die Sorge, dass das so durchgewunken wird und keiner merkt, was sich dahinter eigentlich verbirgt. Und dem ist nicht so. Es gibt wirklich Widerstand. Es gab total viele Widerworte. Die Idee der beiden Ministerinnen und übrigens auch des Chefs vom Bundesverfassungsschutz lautet, es gibt Hate Speech und die Hate Speech bedroht die Demokratie. Was ist die Hate Speech? Naja, sie ist offensichtlich nicht das, was bereits jetzt durch das Strafgesetzbuch abgedeckt ist, sondern es ist etwas anderes. Und da sagen die Ministerinnen zum Beispiel, ja, die Gegner der Demokratie sind so raffiniert, die sagen jetzt neuerdings Sachen, von denen sie wissen, dass sie durch die Meinungsfreiheit gedeckt sind, damit man nicht strafrechtlich gegen sie vorgehen kann. Also müssen wir jetzt unsere Zugriffsmaßnahmen erhöhen, damit das nicht mehr möglich ist. Auch der, jetzt habe ich leider seinen Namen vergessen, der Chef des Verfassungsschutzes heißt Haldewang. Herr Haldewang bringt ausdrücklich ein Beispiel, wo er sagt, es findet im Verbalen eine Verschiebung statt, die nicht gut zu heißen ist. Da müssen wir zugreifen können, da müssen wir eingreifen können. Wenn zum Beispiel die Rede ist von Remigration. Mhm. Ich finde es sehr seltsam, wenn der Chef einer Institution, über deren Nutzen und Fruchtbarkeit man sowieso streiten kann, mit ihren ganzen V-Männern bei der NPD, hat sie das NPD-Verbotsverfahren ja geradezu unmöglich kaputt gemacht. Ich finde es sehr fragwürdig, wenn der Chef einer solchen Behörde sich jetzt aufschwingt, darüber zu entscheiden, in welchen Worten die Bürger dieses Landes reden dürfen. Zumal würde ich ihn als nächstes fragen, fällt dann eigentlich die Aussage unseres Bundeskanzlers, dass jetzt irgendwie mit aller Gewalt abgeschoben werden muss, fällt die dann auch schon darunter? Oder ist die plötzlich wieder okay? Das heißt, wir haben direkt aus der Exekutive einen Eingriff in Meinungsbildungsprozesse, die dem freien Spiel der Meinungen und des Pluralismus demokratisch vielfältigen Gesellschaft überlassen bleiben sollten.
Aber sehen Sie denn überhaupt keinen Handlungsbedarf? Also ein Grund für dieses Gesetz und auch für die Veränderung war ja, dass man festgestellt hat, es gibt hier und da Projekte, die sind dann auf 3, 4, 5 Jahre finanziert und dann sind sie wieder vorbei. Es ist keine kontinuierliche Arbeit nötig. Jetzt können wir sagen, wenn dieses Land prosperierend demokratisch wäre, ohne neu aufkommende Extremismen, und damit meine ich jetzt alles, das kann an der Berliner Sonnenallee sein, das kann in irgendeinem sächsischen Dorf sein oder in Debatten im Internet, das kann, wir sehen es jetzt bei Tesla und den Protesten und den terroristischen oder zumindest kriminellen Aktionen dagegen auch im linken Spektrum sein, da ist offenbar wirklich was am Brodeln. Und wenn man an der Stelle sagt, ja, wenn wir zum Beispiel Leute in Schulen schicken, wir haben heute eine Schülergruppe hier aus Stendal, ja, und da so kleine Workshops machen, Demokratietraining und dergleichen mehr, dass sowas stabil finanziert wird und dass wir da eine gute Grundlage schaffen. Ich glaube, die Situation, in der die Gesellschaft gerade ist, unter all diesen Polarisierungsaspekten, spricht auch sehr dafür, dass wir da was haben. Oder sagen Sie, das Staat raus, das muss alles die Zivilgesellschaft irgendwie hinkriegen?
Auf jeden Fall, weil die Zivilgesellschaft vermutlich immer avantgardistischer ist als der Staat, der ja logischerweise vor allem am Machterhalt interessiert ist. Und das scheint mir auch hier eindeutig der Fall zu sein. Die Ampelkoalition kommt mit diesem Gesetz um die Ecke in einem Moment, wo ihr tatsächlich der Rückhalt in der Bevölkerung in spektakulärer Weise dabei ist zu schwinden.
Meinen Sie, dass die sich da wirklich die, sagen wir mal, die Wählerinnen und Wähler der Zukunft zusammenkaufen? Ich glaube.
Naja, aber jedenfalls spielt es einer Regierung, die in Bedrängnis ist, in die Hände, wenn sie sich plötzlich zum Verteidiger der Demokratie aufrufen kann. Übrigens ein ähnlicher Vorgang, wo ich auch nicht weiß, wie gut er mir gefällt, dass Biden ja in den USA gar nicht mehr für sich und seine Politik wirbt, sondern einfach nur sagt, er ist der Retter der Demokratie. Man muss ihn wählen, damit die Demokratie gerettet wird. Die Idee der Demokratie kann aber natürlich nicht sein, dass das Volk immer das denkt und das sagt, was die Herrschenden gerade für richtig halten. Sondern wir müssen in der Demokratie aushalten, dass auch Meinungen, auch solche, die wir sogar als hässlich empfinden, artikuliert werden. Es ist auch hier wieder, ich wiederhole mich fast, besser, dass etwas artikuliert wird, als dass etwas quasi der Deckel drauf gemacht wird. Schauen wir uns mal die Demonstrationen gegen rechts an. Ich kann das vollständig verstehen. Ich kann mir vorstellen, dass es in bestimmten Orten, namentlich in den, mittlerweile sagt man glaube ich nicht mehr, neuen Bundesländern, schon ganz unangenehm sein kann bei den 30-35% an AfD-Unterstützung, die man da hat. Da finde ich die zivilgesellschaftliche Initiative zu sagen, ihr verkörpert gar nicht die Stimme des Volkes, ihr seid gar nicht die Mehrheit, finde ich sehr gut. Ich habe aber ein Riesenproblem damit, dass das Ganze ausgeflaggt wurde unter dem Begriff Demonstration gegen rechts. Warum gegen rechts? Gegen Rechtsextreme. Es muss in einer Demokratie schon aus rein Symmetriegründen, schon aus logischen Gründen, muss es, wo es links gibt, auch rechts geben. Und das kann nicht in irgendeiner Weise als schmuddelig empfunden werden. Und wir kennen es ja aus den Medien auch immer, wenn dann ein Friedrich Merz etwas beherzter formuliert, schon heißt es, oh, ganz gefährliche neurechte Tendenzen. Ja, manchmal ist das Gefühl, die progressiv-liberale Gesellschaft hätte wohl am liebsten selbst noch den politischen Gegner nach dem eigenen Bilde gemacht. Aber das ist absurd.
Aber haben das nicht alle?
Ja.
Ich glaube, das haben alle. Ich stimme Ihnen dazu.
Ich käme zum Beispiel nie auf die Idee, dass ein Sozialdemokrat plötzlich die Begeisterung für den freien Markt entdecken sollte. Nee, das würde ich auch für ein schlechtes Parteiprogramm für die SPD halten, auch wenn ich selber davon überzeugt bin.
Ich meine, Sie haben es ja, wenn Sie regiert haben, immer mal wieder auch sehr mit dem freien Markt probiert. Ne? Agenda 2010, Gerhard Schröder.
Mit großem Erfolg. Eine der großen Reformleistungen der Bundesrepublik war die Agenda 2010. Schade, dass die SPD fast alles davon danach abgewickelt hat.
Ich glaube, das ist aber auch echt das Problem der SPD mit dieser Regierungsphase, dass sie immer den Applaus von den anderen kriegt, die sie wahrscheinlich nie wählen würden. Aber
ja, das ist ungerecht, das stimmt.
Ja.
Ich glaube, ich habe einmal Schröder gewählt.
Das ist schon ein mutiges Bekenntnis heutzutage. Nein, das ist okay. Wo waren wir eigentlich?
Demokratieförderungsgesetz.
Ich stimme Ihnen zu mit diesem Punkt, dass man da nicht so grobschlächtig rangeht und alles gleich rechts tituliert und gar keine Unterschiede mehr macht, was eigentlich liberal-konservativ ist und was wirklich rechtsextrem oder auch rechtspopulistisch. Das Problem ist aber natürlich im Debattenraum, wenn wir da Spieler haben, die auch immer erfolgreicher werden, bei denen man nicht davon ausgehen kann, dass die ganz entspannt sich zurücklehnen und sagen, wir machen ein politisches Angebot, das ist eher rechtskonservativ und wenn die anderen mal eine Mehrheit haben, klar, dann regieren die, sondern wo wir ja leider Gottes auch dank des Verfassungsschutzes, aber auch aus öffentlicher Beobachtung wissen, nein, da sind Leute am Werk, die genau dieses demokratische Prinzip wahrscheinlich verschieben würden, wenn sie könnten. Wir haben die Beispiele aus Polen gesehen, wir sehen es in Ungarn, wir sehen es in den USA als Drohkulisse und ich glaube, das macht die Dramatik der Situation aus, dass dann auch eine Regierungspolitik sagt, inwieweit müssen wir Menschen, um es mal mit dem neuen Begriff zu sagen, empowern, ja, also stärken oder einfach auch letztendlich von zumindest diesem Grundprinzip der Demokratie, ohne dass man jetzt sagt, ich bin links oder rechts, überzeugen.
Dann sollen Sie sich vielleicht mal selber zur Demokratie empowern und darüber nachdenken, ob es eine so wahnsinnig gute Idee war, dass kein Abgeordneter der AfD im Bundestagspräsidium vertreten ist. Weil die anderen Parteien sich geweigert haben, ihn zu bewilligen, ihn, ja. Was aber zu den absoluten Grundspielregeln der Demokratie gehört. Damit wird das Elektorat selber ausgegrenzt. Ja. Die Idee der Demokratie ist ja, dass gerade das Elektorat repräsentiert wird im Bundestag. Wenn man ihm aber dann den Platz im Präsidium verweigert, sagt man, diese Wähler zählen nicht.
Ich habe sehr häufig
die Annullierung eines Wählerwillens.
Ich habe sehr häufig genauso argumentiert wie Sie und stimme Ihnen da auch zu. Kein falsches Spiel hier. Aber ich habe ein Gegenargument gehört und jetzt versetzen wir uns beide mal in die Rolle. Wir werden Abgeordnete des Deutschen Bundestages. Sie für
jetzt
die FDP.
Bin ich gespannt.
Nein. ich lasse das mal offen. Und dann denken wir beide, dieses Prinzip ist total wichtig. Ja? Und dann kriegen wir da einen Kandidaten präsentiert, gucken uns dessen Reden an, die Biografie, wofür diese Person steht. Und dann müssen wir wirklich diese Wahlentscheidung treffen. Dann müssen wir sagen, ja, diese Person soll stellvertretender Bundestagspräsident sein. Also wirklich auch dieses Land in Situationen, in Parlamentsdebatten repräsentieren. Da kann man dann schon mal zu der Entscheidung kommen. Nein, das bringe ich. Es ist ja eine Gewissensentscheidung von Abgeordneten.
Nein, meine Überzeugung ist, dass die Demokratie ein formales Prinzip ist. Und dass sie ein formales Prinzip ist, ist kein Nachteil, sondern ist ihre Stärke. Nur als formales Prinzip kann sie funktionieren. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Legitimität durch Verfahren da möglichst sauber und genau sind. Ich kann Ihnen aber auch lauter andere Fälle aufführen. Wir hatten gerade die Berlinale in Berlin. Mhm. Dann sind die Abgeordneten aus dem Kulturausschuss, da gehört auch ein AfDler oder so dazu, ich weiß, kenne jetzt seinen Namen gar nicht, wurden dann ausgeladen.
Es waren sogar 6 insgesamt
oder eingeladen. 6 ausgeladen. Oder von einem anderen AfD-Abgeordneten habe ich gehört, ich kann das, habe es jetzt nicht verifiziert, aber im Bundesbesitz ist die Thomas-Mann-Villa in Los Angeles. Der Abgeordnete wurde dann der Zutritt verweigert und so weiter. Wir tun uns damit keinen Gefallen, will ich ja nur sagen.
Ijoma Mangold hat uns aber heute den Gefallen getan, Teil dieser Radioshow zu sein, live aus dem Humboldt-Forum. Ganz herzlichen Dank dafür, dass Sie heute da waren.
Danke, es war mir eine Freude.